Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das ist Digital Plus. Ich bin Guido Berger und diese Woche haben wir ein neues Netzwerk-Baby bekommen, hier in der Schweiz. Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Zuerst aber zu dem neuen Baby, und es ist ein rechter Mocken, nämlich das neue Handynetz. LTE heisst es, ist die vierte Handynetz-Generation, darum eben auch 4G als eine andere Bezeichnung. Und der Reto Widmer sagt, was uns das neue Handynetz bringt.
Vielleicht noch zuerst schnell so als Entwarnung für alle, die jetzt vielleicht denken, ui, ist jetzt da, stellen sie jetzt die anderen Netze ab oder so. Also das ist nicht so. Das 4G-Netz ist eine Ergänzung zu den bestehenden Netzen. Da wird nichts abgestellt, also die bestehenden 3G und 2G. G-Netz haben. Die sind ja eben vor allem eigentlich ausgelegt fürs Telefonieren und SMS verschicken und auch schon so ein bisschen ins Alter kommen. Aber jetzt haben wir einen riesigen Erfolg von den Smartphones, und die Smartphones, die tun eben die Handynetz total anders brauchen seit 2-3 Jahren. Die wollen Datenübertragung, weil wir gehen ja ins Internet mit unseren Smartphones. Und mehr als die Hälfte der Leute in der Schweiz haben heute Smartphones, und darum haben wir einen Stau im Handynetz. Da merken wir so im Zug zum Beispiel. Da geht ja manchmal eigentlich gar nicht mehr. Oder an einem Bahnhof, wo viele Leute sind. Und das neue Netz, eben das LTE, das 4G, ist jetzt die erste Handynetzgeneration, die eigentlich ausgelegt ist, ausgerichtet ist für unsere Smartphones. Es ist eine reine Datenübertragung, darum müssen wir eigentlich auch nicht mehr von einem Handynetz reden, sondern von einem Datennetz.
Ironischerweise hatte ich heute Morgen so einen Stau gehabt. Ich habe ein Radio über das Internet gehört, wo du genau das 4G-Netz schon erklärt hast. Genau dort ist ein Stau.
Das ist abgebrochen.
Schön, ja. Bist du nochmal da. Mit dem Netz sollen also die Staus vorbei sein, wenn wir unterwegs ins Internet gehen.
Das sollte dann eigentlich in Zukunft nicht mehr so passieren, oder? Wenn du dann mit dem Handy über das LTE-Netz gehst, dass dann gibt es die Abbrüche eben nicht. Also das LTE soll mehr Kapazität bringen, mehr Geschwindigkeit auch. Vielleicht ein Vergleich, also LTE zu dem, was man heute so hat, als maximale Geschwindigkeit, wenn ich mit dem Handy ins Internet gehe, ist es 5 bis 10 Mal schneller. Also es ist eine rechte Steigerung. Und wir haben auch eine schnellere Reaktionszeit. Also wenn ich die Internetadresse eingib, dann geht es ja beim Handy auch relativ lang, bis überhaupt einmal etwas kommt. Und da ist bei dem neuen Handynetz, dann ist es etwa so, wie wir es zuhause auch gewöhnt sind, so von der Reaktion her.
Swisscom hat ja heute am Medienanlass verkündet, dass es morgen ihr LTE-Netz wird aufschaltet. Wann kommen die Konkurrenten, die anderen beiden Anbieter?
Orange und Sunrise sind auch dran, die haben Testbetrieb am Laufen momentan, und für die Kunden wird es dann so im Laufe vom nächsten Jahr kommen.
LTE kommt also, aber langsam. Swisscom hat als Marktführer fast müssen als erstes an den Start treten. Du hast ein Handy schon gesehen, das aufs LTE-Netz gegangen ist. Ist es Highspeed?
Sehr, ja. Wir haben das Video runtergeladen, eine grosse Videodatei, und aufgeladen. Und das war wirklich wie die High von der Geschwindigkeit. Oder also eher sogar noch schneller. Also beeindruckende Geschwindigkeit. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt auch logisch, weil jetzt momentan belastet ja das Netz eigentlich noch niemand. Da hat man die maximale Geschwindigkeit. Das wird sich dann ändern, wenn immer mehr Leute LTE brauchen, weil dann teilt man sich ja dann eben eine Antenne, und je nachdem, zum Beispiel wenn man dann im Zug ist, dann ist es natürlich dann auch wieder nicht so optimal. Also da fällt dann die Geschwindigkeit eben schon auch wieder zusammen. Es ist halt auch so sicher wie beim Ausbau, wenn man eine Autobahn ausbaut, dann hat man zuerst wieder weniger Stau, und dann kommen aber halt noch mehr Autos, und dann hat man gleich wieder Stau. Also das ist so ein bisschen, wird da natürlich auch ein bisschen so sein.
Also ich merke, wir können uns ein bisschen zurückheben mit der Euphorie ab dem LTE-Netz.
Ja, es gibt jetzt keinen Grund, da gerade irgendwie auszuflippen. Es ist eine logische Entwicklung und ein wichtiger Schritt. Aber auch da natürlich, wie immer beim Aufbau von einem neuen Netz, ist ein Problem die Abdeckung, wo noch nicht so wahnsinnig gut ist.
Die Abdeckung nimmt mich wunder. Wo haben denn Kunden von Swisscom ab morgen LTE?
Es sind 26 Orte, vor allem so ein bisschen die grösseren Städte sind darunter, dann so ein paar touristische Gebiete, zum Beispiel Davos. Wir haben eine komplette Liste auf drs3.ch, wo ihr schauen könnt, ob ihr vielleicht in einem Gebiet wohnt, wo schon LTE ist. Aber zum Beispiel auch in der Stadt ist es dann so, dass noch nicht gerade irgendwie ganz Bern oder ganz Zürich LTE hat, sondern zuerst so in der Innenstadt. Und so. Also es ist sehr, sehr löchrig. Aber Swisscom wird bis Ende nächstes Jahr schon 70% abdecken. Das sind allerdings 70% von der bewohnten Fläche von der Schweiz. Also wenn man dann einfach die ganze Schweiz anschaut, dann hat es doch natürlich noch mehr Lücken drin. Aber es ist ein relativ schnelles Ausbautempo.
Jetzt muss ich mal schnell die Stimme greifen für die auf dem Land wohnen. Jetzt haben wir von der Stadt geredet. Auf dem Land draussen geht es weiter. oder im Schneckentempo?
Ja, dort, je nachdem. Es geht dort halt ein bisschen länger, bis man LTE hat. Aber gut, auf dem Land hat man ja auch noch HSPA oder also 3G, wo ja auch schon relativ schnell ist. Aber ja, LTE ist schon zuerst in den dicht bewohnten Gebieten wird's kommen.
Müssen Sie dafür 4G neue Antennen aufstellen?
Nein, das ist bei LTE nicht so. Also da machen Sie mit bestehenden Antennen, die werden aufgerüstet. Darum können Sie da jetzt auch relativ schnell vorwärts machen, weil es dann eben nicht zum Beispiel Einsprachen kann geben kann, weil die Antennen, die sind ja schon bewilligt und werden jetzt nur mit einer anderen Technologie ausgerüstet. Das ist da eigentlich noch, darum geht es relativ schnell. Darum werden auch Orange und Sunrise dann relativ schnell wahrscheinlich können, das Netz lancieren.
Kann ich mit meinem iPhone LTE brauchen? Ganz laienhaft gefragt.
Also bis und mit iPhone 4S nein und iPhone 5 ja. Aber, man muss jetzt hier noch sagen, es ist halt eine komplexe Technologie. Wir sind noch ganz am Anfang, es gibt verschiedene Frequenzen und so weiter. Das iPhone 5 ist es so, dass es LTE kann, aber es braucht zuerst noch eine Aktualisierung vom Betriebssystem und die soll anfangs nächstes Jahr, im ersten Quartal 2013, dann von Apple kommen. Das ist drum ja, aber.
Und dann nach dem Update können alle mit dem iPhone 5 aufs LTE-Netz und es so schnell Sachen abladen, wie du von zu Hause aus gewöhnt bist?
Dann funktioniert es. Also wenn Swisscom-Kunden sind, weil halt das LTE jetzt zuerst von der Swisscom kommt und Orange Sunrise, da geht es jetzt noch ein paar Monate. Das ist dann aber auch im Laufe von 2013.
Wenn wir nicht nur vom iPhone reden, wie sieht es mit anderen Smartphones aus?
Ja, es ist generell so, dass eigentlich LTE braucht ein neues Smartphone. HTC hat das Modell, das Nokia Lumia 920, das neue Windows 8 Handy, kann auch LTE. Dort ist das Problem, dass es noch nicht so erhältlich ist. Und dann Samsung Galaxy S3. Aber jetzt da Achtung, ich habe das gesehen heute Morgen und dachte, dann kann ja mein Galaxy S3 LTE, aber ich habe eins vom, das ist etwa schon ein halbes Jahr alt. Mhm. Also es kann es nicht. Samsung bringt jetzt noch einfach eine neue Modellreihe S3, wo dann LTE kann.
Also ich merke, wir brauchen vor allem eins. Geduld. Ich muss nicht schon morgen in den Laden rennen, um ein neues Smartphone zu posten. Das LTE-Datennetz braucht sowieso noch ein paar Monate, bis die Abdeckung so gut ist, dass ihr wirklich schon könnt davon profitieren könnt. Infos zu LTE und ein Video, das ihr seht, wie schnell eine Datei abgeladen wird auf dem 4G-Handynetz, das findet ihr auf drs3.ch.
Musik hören, ohne zu zahlen dafür, das ist im Internet leicht möglich, per Downloads oder auch mit Streams. Die Frage, die sich aber natürlich stellt, ist, ja, wie kommen jetzt Plattenfirmen und Musiker so noch zu Geld, wenn es alles gratis ist? Der Zukunftsforscher Gerd Leonhard, der hat eine Lösung für das Problem vorgeschlagen, eine Flatrate für Musik. Und hat jetzt nicht gerade offene Türen eingerannt. Von der Seite der Musikindustrie hat es zum Beispiel geheissen, Schnapsidee. Am Mittwochabend haben sich die beiden Seiten in der Roten Fabrik in Zürich getroffen und auf einem Podium diskutiert miteinander. Jürg Tschirn ist zuhören und hat dann auf DRS4 berichtet, ob sich jetzt die zwei Seiten wenigstens ein bisschen angenähert haben.
Nein, eine Annäherung gab es da nun wirklich nicht. Von der einen Seite her kamen zumindest Ideen, eben diese Flatrate, die bestimmt noch Lücken hat und noch nicht ganz komplett ist und diskutiert werden muss. Aber auf der anderen Seite bestand sogar nicht die Lust auf eine Diskussion. Reto Burrell zum Beispiel, er war da als Präsident des Vereins Musikschaffende Schweiz, hat sich sehr schnell aus der Diskussion ausgeklinkt. Die Flatrate, das sei eine Idee mit zu viel Wenn und Aber noch und er hätte auch gar kein Interesse darüber nachzudenken. Also insgesamt war eine diffuse Abwehrhaltung zu spüren von Seiten der Musiker und ihrer Rechteverwerter, wenn man es zugespitzt sagen möchte, war es so ein bisschen, wir wollen einfach so, dass es wieder so wird wie früher, wo es diese blöden Downloads noch gar nicht gab.
Was ja kaum passieren wird. Aber worum geht es denn eigentlich bei dieser Musik-Flatrate? Können Sie uns die Idee dahinter noch genauer erklären?
Ja, das Modell, das da vorgeschlagen wird, sieht vor, dass alle Musik in der Schweiz unter einer neuen Lizenz veröffentlicht würde. Eine Lizenz, die eben eine Flatrate beinhalten würde. Und für einen fixen Betrag, Leonhard schlägt hier 1 Franken pro Woche vor, hätte man dann Zugriff auf alle Musik, die unter dieser Lizenz veröffentlicht wird. Das müsste der Kunde nicht einmal selber bezahlen. Leonhard sieht die Chance für Unternehmen wie zum Beispiel eine Swisscom, die könnte sich so eine Flatrate-Lizenz kaufen und dann an die Kunden weitergeben. Er erklärt das so.
Das heißt, die Flatrate kriegt jetzt ein Telekom-Provider, der dann sagt, okay, 1 Franken die Woche pro User, mal 1 Million zum Beispiel. Und dafür gibt es gratis Musik, ist ein Mehrwert, der das Geld an Investment und Marketinggeld durchaus wert ist.
Aber Jürgchen, wo genau läge denn dieser Mehrwert etwa für ein Telekom-Unternehmen wie die Swisscom?
Ja, die könnte sich mit einem Flatrate-Angebot eben von der Konkurrenz abheben. Sie könnte zum Beispiel ein Handy-Angebot herausgeben, wo die Flatrate schon drin wäre. Und durch das könnte sie natürlich viel Geld in der Werbung sparen, weil sie da ein Alleinstellungsmerkmal hätte. Leonard geht davon aus, dass in der Schweiz ungefähr 3 Millionen Kunden gibt, die für solche Angebote in Frage kämen. Rechnet man das zusammen, würde das einen Umsatz von ganzen 156 Millionen Franken im Jahr geben. Damit würde sich der Umsatz der Musikindustrie, der dieses Geld ja zugutekommt, damit würde sich deren Umsatz gerade verdoppeln.
Das klingt doch verlockend. Warum reagiert die Musikindustrie denn trotzdem so ablehnend auf den Vorschlag?
Ja, dort sagt man einfach, es gebe von Seiten der Telekom-Unternehmen gar kein Interesse daran. Und tatsächlich an der Diskussion in der Roten Fabrik war niemand von diesen Unternehmen weder auf dem Podium noch im Publikum. Und Poto Wegener, er ist der Direktor von Swissperform. Poto Wegener meint darum...
Es ist einfach, über ein Modell zu diskutieren, wenn die nicht da sind, die das Modell finanzieren sollten.
Und was wäre denn nötig, um das Interesse möglicher Partner zu wecken?
Wenn man Leonard glaubt, liegt das Problem bei der Musikindustrie. Die hätte sich in vergangenen Verhandlungen so stur gezeigt, dass möglichen Partnern das Lust auf das Geschäftemachen mit ihren vollkommen vergangen sei. Also man ist da ein bisschen in einem Dilemma. Die Musikindustrie will nicht mitmachen, weil kein Interesse da sei. Die andere Seite will nicht mitmachen, weil die Musikindustrie sich zu schwer tut. Also ein Dilemma, wo noch keine Lösung gefunden wurde.
Wenn ihr noch ein bisschen ausführlicher möchtet hören, wie der Gerd Leonard und der Poto Wegener argumentieren, das Interview mit diesen zwei könnt ihr nachhören am Schluss von diesem Podcast. Ah, und apropos Dilemma. Nicht nur die Musikleute stecken die einem, ich auch. Ich habe mich nämlich beim besten Willen einfach nicht können entscheiden, ob ich Assassin's Creed 3 gut finden soll oder schlecht.
Das ist das Spiel, das dich wild hin und her schwanken lässt.
Ja, und ich meine damit nicht, dass es so mittelmäßig ist, also weder gut noch schlecht, sondern es geht mir wirklich so, dass ich es spiele und dann denke, leck, ist das jetzt gerade gut gewesen, was ich jetzt da gerade erlebt habe? Und eine Stunde später kippt es ins totale Gegenteil, dass ich es schlecht finde. Und das habe ich wirklich noch nie erlebt, dass meistens nach ein paar Tagen kippe ich dann auf eine Seite und kann mich irgendwie festlegen. Und da ist es irgendwie einfach immer hin und her.
Dann schauen wir uns doch mal beide Seiten an. Was ist denn die Schlecht?
Also Assassin's Creed 3 spielt in der amerikanischen Revolution, also Ende 18. Jahrhundert. Und unsere Figur dort ist das Halbblut namens Connor. Und das ist so ein Angehöriger von einem Geheimorden der Assassinen. Und die Assassinen kämpfen gegen einen anderen Geheimorden, gegen Tempelritter. Und so schleicht dann da und der Connor sich durch die amerikanische Geschichte. Und auf die Geschichte rauf, die ja eigentlich schon total cool wäre, gibt es nochmal eine Geschichte obendrauf, die in der Gegenwart spielt. Und das ist immer das schon von Anfang an in Assassin's Creed, seit der ersten Version ist das so. Es kommt dort noch der Desmond dazu und der setzt sich amigs so in ein Gerät rein, das Animus heisst, das eine Art wie ein grosses Computerspiel ist, wo er dann die Geschichte von seinen Vorfahren, also zum Beispiel dem Connor, erlebt dort drin. Also es ist wie so eine Simulation in der Simulation drin. Das ist einfach unnötig kompliziert. Ich habe noch nie verstanden, was das hat sollen. Es wirkt so ein bisschen, hey, schau mal, was wir uns clever ausgedacht haben. Es ist einfach ein bisschen Pause, aber es braucht es gar nicht. Und mir ist wirklich so gegangen beim Spielen, immer wenn ich eine Mission mit dem Desmond habe müssen spielen, dann hat es mich genervt und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass ich wieder zum Connor ins 18. Jahrhundert zurückkommen.
Aber gut, könnte ich jetzt entgegnen, das ist halt einfach Geschichte von dieser ganzen Assassin's Creed-Reihe. Da können Sie jetzt in dieser dritten Version schlecht davon abweichen, oder?
Können Sie nicht, aber es ist nicht das einzige Problem, das ich damit hatte, sondern es hat auch wirklich so spielmechanische Probleme drin. Ich finde, es hat einfach viel zu viel im Spiel drin und es muss die ganze Zeit Zeug erklären. Es ist wirklich so, dass man, wenn man fast in der Hälfte von der Geschichte ist, dass es dann immer noch neue Tutorials gibt, dass einem immer noch neue Sachen beigebracht werden. Und das allein geht noch, aber was dann wirklich schlimm ist, wenn man das vorher mal schon von alleine drüber stolpert, etwas Bestimmtes zu machen, zum Beispiel auf Bäume hochklettern, dann kann man das nicht, bevor man nicht am Punkt in der Geschichte angekommen ist, wo einem das dann in einem Tutorial erklärt wird. Also da wird einem wirklich viel zu fest wird man so an der Hand genommen und es wird uns als Spieler einfach zu wenig vertraut. Und das hat mich sehr gestört. Also ich habe da wirklich so, ich kann mir richtig vorstellen, wie die Produzenten sind. Also die haben gesagt so, das haben wir alles gebaut, oder? Wir haben nie Nein gesagt zu irgendeiner Idee, sondern wir haben immer noch mehr gebaut und das zeigen wir dir jetzt alles, ob du jetzt willst oder nicht.
Du wirst einfach nicht gerne für dumm erklärt. Das wären mal ein paar Gründe, warum du dich aufgeregt hast. was ist denn gut?
Vor allem die Welt, wo man da drin versinken kann. Wirklich super haben mir die Wälder von Neuengland gefallen. Man kann dort so drin rumschleichen und jagen zum Beispiel im Unterholz oder auch so im Schnee. Es gibt es in einer Frühling- und in einer Wintervariante zum Beispiel. Das Licht ist super, also ein Sonnenuntergang, der durch die Blätter durchkommt oder so ein ganz das fahle Winterlicht. Also es ist wirklich eigentlich der schönste Wald, den ich je gesehen habe in einem Computerspiel. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus dort drin. Und dann einfach auch die jungen Kolonien, Boston um 1770, also die historische Stadt, die ist sehr, sehr schön, sehr detailliert nachgebildet. All halt so die Schauplätze und Figuren von der amerikanischen Revolution sind drin. Die Green Dragon Taverne zum Beispiel, wo sich die Revolutionäre getroffen haben und debattiert haben. Die Tea Party, Bunker Hill, Samuel Adams, George Washington und so weiter, das ist alles drin.
Verhebt das auch historisch? Du hast doch sogar, wenn es mir recht ist, amerikanische Geschichte studiert.
Stimmt, das ist total Spiel für mich. Ja. Das hat mich eigentlich wirklich am meisten überrascht. Es verhebt total. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Und nicht einfach nur so historisches Name-Dropping für History-Nerds wie mich, sondern die historischen Referenzen, die alle drin sind, wirken nicht so, wie wenn man es einfach ums Verrecken hat wollen, anprügeln, sondern sie sind wirklich sinnvoll irgendwie die Geschichte eingebunden. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, das ist wirklich ein erstaunlich differenziertes Geschichtsbild, das einem da gezeigt wird. Gerade zum Beispiel die amerikanischen Ureinwohner, die ja unsere Hauptfigur einen ist davon, die sind nicht einfach so die edlen Wilden, wie das sehr häufig ist, oder einfach so exotische Staffage, sondern es wird eigentlich wirklich ausführlich porträtiert, wie die sind. Auch die schlimme Ausrottung, die stattgefunden hat, wird nicht einfach übergangen und unter den Teppich gekehrt. Auch andere schwierige Themen werden angesprochen, wie zum Beispiel, dass die gleichen Leute, die damals die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben haben, mit Sätzen drin, wie dass alle Menschen gleich sind, dass die gleichen Leute selber aber Sklaven gehalten haben und irgendwie kein Problem hatten mit dem. So Themen werden auch angesprochen. Das finde ich wirklich super. Also es ist so spannend und Action auf der einen Seite und eben das Herz am rechten Fleck. Und das ist sehr gut.
Assassin's Creed 3 gibt es für den PC, die Xbox, PlayStation und Wii U. Die ausführliche Kritik, eine gute und eine schlechte vom Guido, ist auf drs3.ch und dort könnt ihr auch mitdiskutieren und sagen, warum ihr Assassin's Creed 3 liebt oder hasst. drs3.ch und dein gespaltenes Herz, Guido, kann ich noch etwas ausrichten. Von der Twitterin, der Eleanor, die gerade @drs3 twittert, ist alles in Ordnung, weil wer bei Assassin's Creed 3 nicht verwirrt, sage ich ein Alien.
Und jetzt zu den Zuschriften von euch. Der Jörg Klenk hat uns eine E-Mail geschickt und er berichtet da von einem Vortrag, den er gehört hat von der Professorin Gita Kutinjok. Ich hoffe, ich sage das richtig, zum Thema Datenkompression. Und die Frau Kutinjok hat darauf hingewiesen, dass sich da so eine Art wie eine Schere auftut, dass wir heute viel mehr Daten produzieren, als wir eigentlich überhaupt speichern können. Und ich nehme, das steht jetzt nicht so im Mail von Jörg, aber ich nehme an, sie meint damit aufbewahren, also für die Zukunft auch aufbewahren. Der Jörg Tschir ist jetzt bei mir. Wir haben gerade vorher in unserem Büro haben wir über das geschwätzt. So die Sicht vom Historiker ist eigentlich, ja, das ist eigentlich okay so, weil es ja die Unmengen von Daten, die man da müsste überhaupt durchschauen müsste, um zu sagen, wie eine Zeit war oder wie ein Ereignis war, das ist eigentlich mehr ein Albtraum.
Ja, es tut ihm ja schon ein bisschen weh für jedes Dokument, das da verloren geht. Aber eben, also in einer riesigen Menge ist es gerade aus der Sicht von dem, was ich durch die Menge muss durchwühlen muss und auch Sinn machen können aus dieser Menge, natürlich wirklich ein Albtraum, wenn da vielleicht die Sachen, die interessant für ihn sind, verdeckt werden von x Millionen, Milliarden anderen Sachen. Also von dem her, wenn sich's ausdünnt, es ist natürlich nicht nur schlecht.
Dass die Schere so aufgeht, ist eigentlich auch nicht etwas Neues, oder? Sondern es ist wie etwas, was schon immer passiert ist. So die alten Papyrusrollen von den Ägyptern, da haben wir auch nicht mehr alle, die die damals produziert haben, jetzt noch.
Es haben ja nie in der Geschichte der Menschheit irgendwie alle produzierten Dokumente überlebt. Also es gibt Kriege, es gibt Katastrophen, da sind die Sachen verloren gegangen. Das ist dann quasi nach zufälligem Prinzip passiert. Also es sind nicht die Sachen, die wirklich wichtig sind, immer aufbewahrt worden. Die haben genauso weggehen können. Und das Gleiche könnte ich mir vorstellen, passiert jetzt halt auch wieder. Einfach aus dem Grund, wir können nicht alles speichern. Wir können aber in dieser Menge auch nicht genau mehr sagen, das wollen wir jetzt behalten, weil es wichtig ist. Ja. Zum Teil wollen wir auch gar nicht wissen, ob es wichtig ist. Und da passiert eigentlich wieder der Prozess, dass halt Sachen durchgehen und verloren gehen.
Das ist das, was ein bisschen wehtut, oder? Dass es genau. So ein bisschen willkürlich ist, dass man nicht klar kann sagen, das ist wichtig, das behalten wir auf. Und vielleicht auch, wie wir so nah dran sind, dass wir das Gefühl haben, wir könnten es eigentlich, es würde eigentlich gehen, all das Zeug zu speichern. Und dann geht es irgendwie doch nicht in der Realität. Das finde ich ein interessantes Thema. Wir haben es ja vor 2 Wochen haben wir's so von Live-Vlogging gehabt, was auch darum gegangen ist, ganz viele Daten anzuhäufen, da in diesem Podcast. Darum, das ist sicher ein Thema, das uns weiterhin beschäftigt und wo wir bei Gelegenheit wieder mal führen können. Danke für den Hinweis an Jörg. Und dann hat uns ja letzte Woche haben wir es vom David Steiner gehabt, der gestürmt hat wegen unserer neuen SRF-Seite. Und dort habe ich es so ein bisschen schwierig da und habe noch nichts Richtiges können sagen. Und jetzt können wir es eben sagen, jetzt ist das Datum offiziell. Der 16.12. Also schön Mitte Dezember, gerade schön vor Weihnachten, gehen wir online mit der neuen SRF-Webseite srf.ch. Das betrifft auch uns direkt natürlich. Wir sind ja im Moment noch so ein bisschen versteckt da unter drs3.ch, sagen wir euch amigs, wie man uns findet. Wir rutschen jetzt dann ein bisschen rauf, wir werden ein bisschen sichtbarer. Unter srf.ch wird es dann so einen schönen, prominenten Menüpunkt haben, Wissen und Digital. Und dort findet ihr dann ab dem 16.12. unsere neuen Beiträge. Und Jürg, wir sind jetzt schon ein Weile dran, oder, das vorzubereiten, auch Inhalte dort überzuzügeln. Die
Sachen, die wir schon gemacht haben,
überzunehmen. Genau. So die Sachen, die wir jetzt schreiben, auch immer gerade doppelt schon im neuen System zu erfassen. Es ist lässig, oder?
Macht wirklich Spass. Also man sieht ja selten vom Arbeiten, dass es super Spass macht, aber in dem Fall ist es jetzt wirklich so. Nicht nur für uns, hoffe ich mal, die so ein bisschen das von innen jetzt pflegen, sondern auch die es später werden sehen, nehmen ich mal an, werden sich freuen, weil die Zeit bietet einfach viel mehr Möglichkeiten. Also wir können jetzt viel mehr mit audiovisuellen Inhalten arbeiten, die wir ja haben hier und was bis jetzt immer ein bisschen schwer ist, die in so einem Online-Artikel
können. Bildergalerien sind super, oder? Die gefallen mir gut. Ja, die können wir schön so, das können wir einfach viel schöner gestalten, jetzt auch so ein bisschen lässige Bildlegenden schreiben. Es ist ja einfacher zum Machen. Jetzt darum können wir auch mehr machen. Was hat dir sonst noch so gefallen, abgesehen von der Bildergalerie?
Was ich auch gut finde, ist, dass wir jetzt eine Suchfunktion haben, die das Resultat wirklich dann auch findet. Bis jetzt hat es ja immer so ein bisschen detektivischen Spürsinn gebraucht, um dann wirklich auch den Beitrag noch zu finden. Das wird jetzt hoffentlich viel einfacher werden. Also das ist etwas, was mich auch sehr freut.
Da haben ihr da außen auch immer wieder mal gemotzt, wenn ihr etwas nicht gefunden habt oder so. Das sollte jetzt eigentlich deutlich, deutlich besser werden. Etwas, wo ich mich auch darauf freue, ist Kommentar. Das ist jetzt ja manchmal so über Umweg, über Facebook oder eben halt, indem wir uns Mails schreiben oder so, möglich gewesen. Das wird jetzt auch sehr viel einfacher, gerade schön unter jedem Artikel könnt ihr euren Senf dazugeben zu dem, wo wir schreiben. Und apropos, da wollte ich sowieso einfach mal Danke sagen für eure Zuschriften an dieser Stelle. Wenn man es nicht immer beantwortet, dann müsst ihr das entschuldigen. Das tut mir leid, wir schaffen es einfach nicht immer. Was ich euch kann versichern, wir lesen jede von euren Zuschriften, freuen uns auch über jede Meldung. Also schreibt uns, wenn euch etwas ärgert, wenn ihr eine Frage habt oder wenn ihr eine Idee für ein Thema habt, entweder per Mail auf digital@srf.ch oder auch per Facebook, da könnt ihr auch Kontakt aufnehmen mit uns. Unsere Seite dort heisst Digital Plus. Alle Links auf die Beiträge in diesem Podcast, die sind jetzt im Moment noch auf drs3.ch unter digital zu finden oder gerade direkt hier in diesem Podcast drin, in der enhanceden Version. Das war Digital Plus, der Technologie-Podcast von Schweizer Radio und Fernsehen. Und stopp, noch nicht abtauben, jetzt gibt es noch ein Interview von Jürg Tschirre mit dem Gerd Leonhard zu seiner Idee von der Musik-Flatrate.
Was steht hinter der Idee von der Flatrate, von der Musik-Flatrate?
Ja, die Idee ist schlicht und ergreifend, dass wir ja alle auf dem Internet Musik konsumieren oder benutzen oder klicken oder downloaden oder streamen, wie man sagt. Ja. Dass aber kein Mechanismus dafür da ist, dann die Bezahlung zu bekommen bis jetzt. Das heißt, die Idee ist wie Radio zu sagen, alle nutzen es, also zahlen auch alle dafür, aber eben nicht in dem Modell, wo ich sage, ich muss notwendigerweise selber dafür zahlen, sondern der Anbieter, wie zum Beispiel Swisscom oder Orange oder YouTube von mir aus, kann einen Vertrag bekommen, wo er mir legal diese Downloads geben kann. Im Gegenzug zu einer fixen Lizenz. Und diese Lizenz, mein Vorschlag, ist ein Franken die Woche pro User, der durchaus über externe Einnahmen abgedeckt werden kann, sodass er umsonst für mich ist. Das heißt, die Flatrate kriegt jetzt ein Telekom-Provider, der dann sagt, okay, ein Franken die Woche pro User einmal 1 Million zum Beispiel und dafür gibt es gratis Musik, ist ein Mehrwert, der das Geld an Investment und Marketinggeld durchaus wert ist für den Anbieter, aber insgesamt ungefähr 150 Millionen Franken einbringen könnte für die Schweiz, wenn wir so eine öffentliche Lizenz anbieten können.
Ich als Konsument würde in dem Fall eigentlich nichts zahlen, also der Franken, der zahle nicht ich.
Für die erste Stufe dieser Musik-Flatrate würde man nicht bezahlen, weil er ein Teil von einem existierenden Service ist, wie zum Beispiel sagen wir zu meinem Facebook, YouTube, Orange, DSL-Kabel, UPC-Cablecom und so weiter, wo wir sagen würden, okay, die Musik ist inklusive, das gibt es auch bereits in Dänemark bei TDC. Da ist ein Mehrwert, der bezahlt wird davon und zwar nicht als Strafe für den Anbieter, sondern als Mehrwert, der auch wirklich mit Geld herbeigeführt wird, also Werbung zum Beispiel oder mehr Verkäufe. Darüber hinaus könnte ich als Konsument sagen, ich möchte aber gerne möglich haben, dass ich 5000 Songs auf meinem iPhone herumtragen kann. Und das wäre vielleicht ein Premium-Service oder High-Definition Classic oder Live-Recordings von Konzert oder Apps und solche Dinge, die dann auch darüber hinaus angeboten werden.
Verwaltungsgesellschaften, zum Beispiel zu Visa, sind nicht unbedingt begeistert von dieser Idee. Aus eurer Warte aus gefragt, wo machen sie einen Denkfehler, dass sie nicht dafür sind?
Ich glaube, das Problem ist bei Verwaltungsgesellschaften, dass sie traditionell an diese Verkäufe von einzelnen Produkten denken, also CDs oder Downloads. Und heute geht es gar nicht mehr darum. Heute geht es auch gar nicht mehr darum, wer was rauf oder runter lädt. Ich klicke einfach auf YouTube und die Musik spielt. Wir müssen das lizenzieren, was Leute tatsächlich tun, nicht was sie vor 10 Jahren getan haben. Und die Verwaltungsgesellschaft hat ein Problem damit, mit dieser Denkweise, dass der Wert die Kopie ist. Aber der Wert ist heute der Zugang. Wir müssen also den Zugang lizenzieren und auch in jeder Art und Weise, wie er Geld bringt, auch legalisieren. Und dann wird er auch den Urhebern und den Nutzern wirklich Wert bringen.
Die reden in Bezug von den Musikdownloads vom Marktversagen eigentlich, also dass der Markt dort nicht wirklich spielt. Könnt ihr ein bisschen besser erklären, wie das ihr das meint?
Ja, fragen wir doch mal die Schweizer Konsumenten, wer tatsächlich von iTunes kauft. Da finden wir in einem vollen Raum von 100 Leuten vielleicht 2 und dann finden wir noch 3 oder 4, die Spotify lizenzieren. Das ist ja auch toll, dass wir es tun, ich tue es auch. Aber das ist keine Lösung für den digitalen, mobilen und sozialen Netzwerkmarkt. Die Lösung ist zu sagen, alle, die nutzen, können Wert dazu beitragen und sie können damit machen, was sie wollen, aber sie tragen Wert bei, so wie wir auf Google zum Beispiel wir Wert erzeugen, weil wir eingeloggt sind und die Anzeigen sehen. Und der Wert ist genauso finanziell anzusiedeln. Das Marktversagen besteht darin, dass wir Situationen haben, wo die Vertriebsfirmen, die früher Platten vertrieben haben und CDs, und Downloads, ja, das natürlich nicht wollen, weil sie in der Situation ihre Vorstellung verlieren, also ihre Monopolstellung verlieren, weil sie momentan 80% dieser Einnahmen bekommen, aber die anderen gar nichts.
Damit euer Modell aber müsste funktionieren, also damit das könnte funktionieren mit dieser Flatrate, da braucht es grosse Partner, wie zum Beispiel Swisscom, die sagt, wir zahlen eben die Flatrate, dafür stellen wir es unseren Leuten zur Verfügung. Bis jetzt gibt es noch kein Angebot. Ist überhaupt Interesse da von einer Firma wie, sagen wir, Swisscom oder Cablecom?
Ich arbeite sehr viel mit Telekom-Firmen weltweit, nicht mit Swisscom und an anderen hier. Aber das, was jede Telekom-Firma jetzt will, jeder Mobilfunkbetreiber, möchte gerne Content, Musik, Bücher, Filme in das Angebot hineinnehmen, um insgesamt attraktiver zu werden. Aber sie haben eine solche Angst vor der Musikindustrie, die sich bisher als absolut unmöglich mit Verhandlungen erwiesen hat. Es gibt ja bereits 700 oder so Startups und Musikfirmen, die Musik vertrieben haben, die alle bankrott sind und alle außer Apple kein Geld verdienen, inklusive Spotify. Ja? Das heißt, dass die Mobilfunkfirmen, die Operators und die Telekomfirmen sagen, solange es da keine Öffnung gibt, wo wir sehen können, dass ein Business da ist, ist das ein Lost Cause, ja, weil wir sagen, okay, das ist, es wird für uns nicht ertragreich sein, weil mit den Leuten können wir nicht verhandeln. Und solange es keine Struktur gibt von der Schweizer Regierung, die sagt, ihr müsst jetzt verhandeln, weil das Problem muss gelöst werden. Und hier ist eine Möglichkeit, wie es gelöst werden könnte. Solange das nicht passiert, gibt es nicht genug Druck, Verhandlungsdruck, ja, wirklich zu kommen und zu sagen, es gibt einen Zwang, jetzt eine Lösung zu schaffen. Und das gibt es nicht auf dem komplett freien Markt, weil der freie Markt beinhaltet, dass die Rechteinhaber sagen, ja, machen wir nicht, macht, was ihr wollt.
Was braucht es denn, damit so ein Verhandlungsdruck zustande kommt, damit die Firmen noch Interesse haben? Was wäre der nächste Schritt, der müsste gemacht werden?
Ich glaube, wenn die Schweizer Regierung sagen würde, okay, wir haben hier ein Problem, dadurch, dass der Markt dysfunktional ist, dass er nicht wirklich funktioniert, wir raten euch, eine Lizenz zu erstellen, eine öffentliche Lizenz für Musik, die auf dem Markt komplett akzeptiert wird, auch von den Telekomfirmen und von den Konsumenten. Wenn ihr es nicht tut, dann sind wir auch bereit zu schauen, ob wir eine Zwangslizenz machen, also eine Compulsory License, sagt man dazu. Wie es auch genau beim Radio passiert ist. Beim Radio haben wir uns ja auch nicht einigen können für eine lange Zeit und es gab dann vor 80 Jahren große Diskussionen darüber. Aber jetzt haben wir eine Rundfunklizenz, die öffentlich ist. Wir brauchen also diese Diskussion, zumindest die Androhung dieser Veröffentlichung würde schon reichen, glaube ich, um Leuten zu sagen, jetzt müsst ihr ja wirklich zusammenkommen und einen Tarif machen. Wir müssen ja nicht das verallgemeinern, sondern wir müssen einen Tarif schaffen, der tatsächlich dieses neue Ökosystem auch unterstützt.
Der hat jetzt selber das Stichwort Radio gegeben. Dir hat gesagt, das Internet in Bezug auf Musik gleicht so ein bisschen im Radio am Anfang vom 20. Jahrhundert. Wieso das?
Ja, also als das Radio populär wurde, war es von allen verpönt, weil es gratis war. Es war gratis Musik. Das haben wir genau auf dem Internet jetzt. Das Internet ist ein Platz, wo Musik gratis ist und alle sagen, es sollte aber nicht gratis sein. Ne? Und wie werden wir das ändern? Nicht, indem wir Leuten sagen, sie sollen überall eine Münze einwerfen, wo sie Musik hören, sondern indem wir eine Struktur schaffen, wo Geld verdient wird mit dem Verhalten, das Leute haben. Nicht mit dem, was wir gerne hätten, dass sie hätten. Also wir kommen nicht dahin, indem wir sagen, es gibt doch Spotify, bitte gebt die 13 Franken aus, sondern wenn Spotify für alle dazugehört, zu einem Basislevel, dann können wir 50-80% dahin bekommen, dass sie noch irgendwas anderes kaufen bei Spotify. Das ist der Weg vorwärts, also ein Bundle, ein Bündel. Ja?
Blick in die Zukunft mal, wie realistisch ist es, dass in den nächsten 5 Jahren so eine Flatrate oder ein ähnliches Modell in der Schweiz wird kommen?
Es gibt diese Flatrates in anderen Ländern, also in Dänemark, es gibt in der Türkei einen, es wird in Indonesien diskutiert, es wird in Brasilien ganz heiß diskutiert, es wird in Kanada diskutiert, es gibt in Irland eine Flatrate, es gibt bereits, glaube ich, 25 Telekom-Firmen, die diese Flatrates anbieten, auch Deutsche Telekom jetzt mit Spotify zusammen. Ja. Ich glaube, in der Schweiz haben wir die einmalige Situation, wo wir sagen würden, wir sind eigentlich daran interessiert, dass der User und die Industrie und der Urheber alle einen Benefit haben. Und wenn wir es schaffen, dieses Problem aufzulösen, indem ein bisschen Druck angewendet wird, zu sagen, jetzt kommen wir zusammen und machen etwas, was wirklich Sinn ergibt, also das nicht zu verteufeln, sondern das zu ermöglichen, dann glaube ich, können wir das in den nächsten 3 Jahren schaffen.
Das wäre jetzt die optimistische Einschätzung gewesen von der einen Seite, jetzt noch die andere Sicht.
Botto Wegener, ihr seid Vertreter von der Swiss Perform und habt nicht unbedingt Freude an dieser Idee von dieser Flatrate. Das ist auch als Schnapsidee schon bezeichnet worden, obschon sie eigentlich Umsatzverdoppelung fast verspricht. Also wieso ist man da nicht dafür, wenn es viel mehr Geld zu holen gibt?
Also ich glaube, es hat niemand etwas dagegen, wenn tatsächlich so viel mehr Geld würde reingehen. Das würden alle von der Musikindustrie, sagen das Musikschaffende selber oder Produzenten, nur an den Ideen, wo das Ganze aufgehängt wird, schauen wir das als sehr unrealistisch an. Insbesondere auch der Fakt, dass die Anbieter, dass die Providers das zahlen sollen. Eine Firma wie Swisscom wird dort nicht freiwillig teilnehmen.
Was sind sonst in euren Augen Fehler von diesem Vorschlag?
Ja, man versucht, das eben ansatzweise dort zu verkaufen, dass Konsumenten würden profitieren, dass sie einen Mehrwert hätten. Und sagt, für sie wäre das Ganze gratis. Ich glaube, der Mehrwert würde eher darin bestehen, dass für Konsumenten der Upload möglich wäre. Und wir haben in der Schweiz schon sehr eine konsumentenfreundliche Regelung, in der Download aus einer illegalen Quelle möglich ist. Und das würde international nicht verstanden. Es würde nicht gutiert, wenn auch der Upload dann legal würde.
Ist es nicht einfach ein technischer Wandel, den man da verschlafen hat und jetzt zu spät kommt mit neuen Modellen oder immer noch keine hat?
Ja, also ich würde eine andere Branche sehen, wo man mit der Realität konfrontiert wird, dass neben ihrem Bezahlangebot auch Gratisangebote vorhanden sind und die Gratisangebote sogar noch legal sind, beziehungsweise der Konsum von diesen Angeboten ist legal. Würde ich eine andere Branche sehen, ich weiss nicht, wie das Migros würde machen zum Beispiel.
Der hat es jetzt erwähnt, in der Schweiz ist eigentlich ein relatives liberales Recht, was Downloads von Musik anbelangt. Das ist nicht illegal. Hättet ihr gerne, dass das strenger wäre?
Es geht, ich glaube nicht, dass der Punkt ist, dass man hierher kommen, dass der Download illegal wird. Es ist ganz klar aber die Forderung, dass der Upload, insbesondere der kommerzielle Upload von Firmen, die Millionenumsätze mit dem generieren, dass dort etwas endlich gemacht wird. Das ist nach Gesetz verboten, aber da wird in der Praxis einfach nichts dagegen unternommen.
Aber wäre der Upload ein Problem jetzt bei diesem Modell? Es gibt ja Dienste wie Spotify, die genau das eigentlich schon machen, was vorgeschlagen wird von der Flatrate, dass man also Musik einfach so beziehen kann gegen eine Gebühr.
Spotify ist aber ein Dienst, der lizenziert ist, der über die entsprechenden Rechte verfügt. Und von dem her ist es kein Problem dort.
Wenn man jetzt aber einen entsprechenden Dienst mit der Flatrate, der auch lizenziert wäre, würde anbieten, dann wäre es ja auch kein Problem.
Ich habe es gesagt, wenn alle ISPs einverstanden wären und das würden zahlen, dann glaube ich, würde man die 156 Millionen nehmen, die Gerd Leonardo prognostiziert. Das wär nicht das Problem. Es ist einfach die Frage, ob es realistisch ist.
Und da denkt ihr, das ist zumindest in kurzer Zeit nicht realistisch oder auf lange Sicht nicht realistisch?
Ich glaube, ziemlich typisch war, dass jetzt oben niemand von denen, die zahlen sollten, anwesend war. Es hat sich niemand, obwohl sehr gute Kontakte sind anscheinend von Gerd Leonhard, es hat sich niemand bereit erklärt, auf dieser Bühne Platz zu nehmen. Es ist einfach, über ein Modell zu diskutieren, wenn die nicht da sind, die das Modell finanzieren sollten.
Jetzt mal abseits von dieser Flatrate, die Musikindustrie ist im Wandel, das weiss man schon seit längerem. Wo wird es hergehen? Wie muss sich die Musikindustrie aus euren Augen verändern, um diesen technischen Möglichkeiten Herr zu werden, die es heutzutage gibt?
Ich glaube, das sieht man ja, das sieht man jeden Monat, wie wieder neue Modelle aufkommen, wie neue Ideen aufkommen. Es gibt ja da sehr viele Modelle, die scheitern, das ist ganz klar. Aber ich glaube, die Musikindustrie ist sich im Wandeln und die Musikindustrie ist sich wirklich im Klaren darüber, dass die bestehenden Geschäftsmodelle, die man vor 20 Jahren hatte, dass die nicht mehr weiterhalten werden können.
Gibt es irgendetwas Konkretes, in welche Richtung dass man da gehen kann?
Ja gut, ich meine, das sieht man Tag für Tag mit den Angeboten, die vorhanden sind, sei das Streamingdienste, sei das Download-Shops und so weiter.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.